bist du da. Es freut mich, dich, euch wieder zu sehen nach meinen Ferien, die auch schön waren, aber schön ist es einfach auch, danke Silvan, auch einfach in der Gemeinde zu sein, in der Gemeinde Gottes, in Jesu Familie. Ja, wir haben heute das Thema, sehnst du dich nach einem Gott, der deine Probleme im Griff hat? Und Silvan hat recht, die Predigt könnte fertig sein und die Fragestellung, ja, natürlich, nach dem sehne mich, ja, wirklich. Aber da möchten wir doch einige Gedanken darüber verschwenden, was wir darunter uns vorstellen. Sehnst du dich auch nach einem Gott, der die immensen gesellschaftlichen Probleme im Griff hat? Diese Schwierigkeiten, die komplexen Fragen in Politik, Wirtschaft und so weiter, Umwelt, die Kriege. Ich habe eine Studie zu Hause, die ist zwar schon alt, 2011, aber sie ist noch brandaktuell, denke ich, befürchte ich, ich weiß nicht, wie man es sagen will. Gemäß dieser Studie wächst in Europa der Wunsch nach autoritären Regierungsformen. Ja, 2011 wurde das, war eine repräsentative Befragung der Bevölkerung in 8 EU-Mitgliedstaaten. Danach ist fast jeder dritte Deutsche der Ansicht, dass ein starker Mann, steht hier Mann, vielleicht auch Frau, an der Spitze gebraucht werde, der sich nicht um Parlament und Wahlen schert. Selbst in traditionellen Demokratien wie Großbritannien und Frankreich sind mehr als 40% dieser Ansicht. In Ländern wie Portugal oder Polen liegt der Anteil noch höher. Als besorgniserregend werten die Forscher, dass eine Mehrheit in allen Ländern das Gefühl habe, von ihren Politikern nicht verstanden zu werden. Dieses Gefühl der politischen Machtlosigkeit, auch in unseren Demokratien, gehe oft einher mit dem Wunsch nach einer starken Führerfigur. Ja, zu diesem Ergebnis sind sie gekommen. Ob es heute anders tönt, das ist so meine Frage. Ich denke, eher noch stärker. Wir Menschen suchen, brauchen jemanden, der hinsteht und die Probleme aus dem Weg räumt. Und die Sehnsucht ist so stark danach, dass man es in Kauf nimmt, wenn es auch vielleicht mit Gewalt geschieht oder mit unrechtmäßigen Mitteln. Die Probleme, die immer komplexer werden, überhand nehmen. Man will wieder Durchblick haben. Ich kenne jemanden, ich meine ihn zu kennen, ein ganz, 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 ganz wenig, aber ich weiß um ihn. Um Gott, der die Probleme im Griff hat. Der den Überblick hat. Der auch einen Ausweg weiß und den Ausweg so gestaltet, anders als unser Politiker, anders als wir Menschen. Ich weiß um ihn. Jesaja, am Anfang seines großen Buches, schreibt er, der Herr wird zwischen den Nationen richten, unter vielen Völkern Recht sprechen. Schwerter werden zu Pflugscharen und Speerspitzen zu Winzermessern umgeschmiedet, lautet es hier. Keine Nation mehr wird gegen eine andere ziehen und sie werden nicht mal mehr lernen, Krieg zu führen. Ich habe dieses Zitat auch schon gelesen in unserem Friedensgebet auf dem Dorf, im Dorfpark. Jesus, unser Friedefürst, der in unseren Herzen Neues beginnt. Und da muss es beginnen bei uns. Jesaja hat von diesem Herrn gesprochen. Und später auch gegen den Schluss von seinem Buch, auszugsweise. Freut euch für immer und ewig an dem, was ich zustande bringe. Denn ich will Jerusalem zu einer Stätte des Glücks machen. und seine Bewohner zu einer Quelle der Freude verwandeln. Der Klang von Weinen und Klagen soll nicht mehr zu hören sein. Später heißt es, es werden keine Kinder mehr geben, die nur wenige Tage alt werden, und keine Alten, die nicht ein erfülltes Leben gelebt haben. Wow, schön. Dann leben die Menschen in den Häusern, die sie selbst erbaut haben, noch interessant, ökonomisch. Sie essen die Früchte der Weinberge, die eigenen, die sie gepflanzt haben. Jesus Christus wird als Friedefürst alles ins Lot bringen. Jesaja Kapitel 11. Für alles Unmögliche und Mögliche wird er sorgen. Und wenn er das vermag, anders als wir Menschen es angehen, anders als unsere Staatsoberhäupter, wenn er das vermag, dann vermage auch deine Probleme unter Kontrolle zu haben, deine Nöte. Sollte mir etwas unmöglich sein, sagt Gott, er, dem nichts unmöglich ist. Die Bibel ist gefüllt mit Beweisen, dass Gott es im Griff hat. Ja? Nicht mal ein Meer konnte Gott im Wege stehen. Als das Volk Israel auf der Flucht war und vor dem Roten Meer stand dann und nicht mehr weiter wusste, dann teilte Gott eben dieses Meer. Ja, ist kein Problem. Als das Trinkwasser, das sie bei sich hatten, zur Neige ging, da floss aus einem Felsblock heraus frisches, gutes Wasser. Und die mächtig uneinnehmbare Stadt Jericho, die fiel von sich alleine zusammen, ohne Gewaltanwendung, ohne Kampfaktion von Josua mit seinem Volk. Gott überwindet immense Probleme. Manchmal sind es auch die Menschen selber, die Gott ruft, die ein Problem darstellen. Am nächsten Sonntag werden Dietmar Metzger und ich in unserem gemeinsamen Gottesdienst werden wir Gedanken bewegen über den Prophet Jona. Ich meine, als Jona in die entgegengesetzte Richtung mit dem Schiff davonfuhr, von Gottes Ziel weg, und er sich dann noch über Bord werfen ließ, da schickte Gott einen Walfisch und schluckte diesen Jona und spuckte ihn einfach am richtigen Ort wieder aus. Und Gott bewirkte nicht nur dieses Wunder, sondern ein noch viel größeres, nämlich das Herz des Jona in die richtige Richtung zu bewegen, mittels eines Rizinusstrauches, der verdorrte. Gottes Möglichkeiten sind unbegrenzt. Als Elia während der Hungersnot noch auf der Flucht war, sich auf die Flucht begab, obschon er eigentlich wusste, Gott hat die Probleme im Griff, auf dem Berg Karmel, wie Gott wirklich seine Macht bewies. Aber dann der Kleinglaube oder der Zweifel, der plötzlich wieder über ihn kommt. Und Elia begab sich auf die Flucht, weil er Angst hatte vor dem Tod und um sein Leben rannte vor der Isabel. Da ernährte Gott den Elia mit Brot von einem, wie heißt es, von einem Raben, der wirklich die Brotstücke selber frisst, oder? Aber er brachte ihm diese Elia wahrscheinlich noch mit Konfitüre oder Käse drauf, oder? Gott ist großzügig. Ja. Er sättigte Elia. Gott weiß auch um weniger dramatische Begebenheiten umzugehen und eine Lösung zu schaffen. Zur Zeit Elisas, des Nachfolgers von Elia, der besuchte da ein Prophetenseminar, das waren Leute, Männer, die vielleicht nicht so handwerklich begabt waren, aber die hatten auch zu arbeiten. Sie mussten Holz hacken und einem Studenten flog die Axt aus den Hand oder wie auch immer in den Fluss. Das war für ihn anscheinend ein immenses Problem, eine ausgeliehene Axt, die dann verschwand im Wasser. Und Gott machte sie einfach schwimmend an die Wasseroberfläche. Voilà. Es wäre nun falsch verstanden, wenn wir jetzt meinen, ja, Gott ist mein Problemlöser für dies und jenes und für alles Mögliche. Das ist es ja schon nicht. Daraus können wir nicht die Lehren ziehen, sonst fallen wir schnell auf die Nase und wir machen uns einen Krampf, wir hinterfragen unseren Glauben oder sagen Gott ab oder was auch immer. Es wäre falsch verstanden. Gott steht über jeder Schwierigkeit, ganz klar. Auch wenn er sie nicht immer beseitigt oder noch nicht beseitigt. Vielleicht setzt Gott die Schwierigkeit mit einer anderen und führt uns darin weiter dadurch. Was auch immer, es hat immer seinen guten Grund. Nämlich darin bewirkt Gott auch etwas, manchmal Unmögliches, was er möglich macht. Wir lesen dazu Römer 5, Vers 3 bis 5. Ja, genau. Da ist einfach Auszug draus, ich lese da den ganzen Abschnitt. Wir freuen uns auch dann, wenn die Probleme bleiben. Nein, es heißt so, aber in dieser Art, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen, die nicht von uns weichen. Denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Oh, ich bin ein geduldiger wir. Ja, so, aber es macht was mit uns. Wenn es nicht weggeht und da geschieht doch was in der Verbindung mit Gott, wenn wir darin die Spannung aushalten, wenn ein Bogen, der gespannt wird. Geduld macht uns innerlich stark, stärker. Und das wiederum macht uns zuversichtlicher in der Hoffnung auf die Erlösung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden. Denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt. Das bleibt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Unterstreicht Paulus die Liebe. Gott meint's gut mit dir. Unumstößlich die Gotteszuwendung für dich. Aber darin eben, kurz zusammengefasst, Gott geht es noch um mehr als das Besiegen deiner Probleme um dich herum. Es geht um deine Herzensveränderung. Und manchmal steckt das Problem genau da. Es geht darum, dass Unmögliches in deinem Leben geschieht, nicht nur in deinem äußeren Umfeld, manchmal ist das Problem in uns selber, in mir. Du siehst die Nöte, die Probleme, Schwierigkeiten der Gemeinde und da und dort und beim Ehepartner und Gott sieht bei dir ein Problem. Er sieht bei dir Handlungsbedarf. Wo ist das momentan gerade? Jetzt. Gott beseitigt Probleme. Überlass die Herrschaft ihm. Vertrau ihm. Sei unbesorgt. Gott weiß, wie er das angehen und klären soll. Er weiß die Spannung, diese Zerrissenheit, diese Probe, in die du gestellt bist. Lass Gott walten und schalten über deinem Leben. Gott lässt dann und wann uns die eigene Ohnmacht so immens spüren. Und das tut weh, das ist so unangenehm. Wenn du mit deinem Latein am Ende bist, kein Rat mehr da ist, wenn es in dir tönt, jetzt habe ich genug. Wie damals beim König Josaphat. Ja, das war aber wirklich ein guter König. Der hat sein Herz auf Gott ausgerichtet. Er sucht nach Gottes Willen. Trotzdem, er sagte einst, in uns ist keine Kraft. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Das sind Worte der Verzweiflung. Diese große Menge, die da gegen uns ankommt, Moab und Ammon haben sich verbündet, um gegen Israel zu kämpfen. Obschon sie nun wirklich einen König hatten, der mit Gott ging und das Volk mitnahm auf diesem Weg, trotzdem die Probleme. Und er sprach so: Herr, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Was wir einzig können, ist einfach unsere Augen auf dich richten. Wir haben nur dich, aber dabei ändert sich jetzt mal nichts. Aber Herr, du bist nur noch da. Wir haben nur noch dich. Wir haben nur noch dich. Aber dich haben wir. Und dann kam Jahaziel und sagte: Fürcht euch nicht, seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge, denn der Kampf ist nicht eure Sache. Das erledigt Gott schon. Und dann, diejenigen, die die Geschichte kennen, dann gab es einen Riesen-Worship. Dann wurde gelobt. Und so wurde dann einfach, gingen sie vorwärts im Lobgesang. Das muss getönt haben, vielleicht sehr, sehr zaghaft. Mit der Zeit kamen alle innerlich mit und priesen Gott, folgten den Priestern, die da vorangingen. Ja, so ist es im Leben. Auf der einen Seite deine Niedergeschlagenheit, deine Verzweiflung, dein Frust, bis mit dem Latein am Ende. Du magst nicht mehr, du fragst dich: Herr, hilf, warum mir? Enttäuschung auch. Es war am letzten Sonntag zum Thema Enttäuschung, wenn man sich an Gott getäuscht hat. Nicht, weil er es nicht gut meint, aber weil Gottes Plan oder weil sein Vorangehen anders aussieht. Du bist enttäuscht, machtlos, ohnmächtig. Und auf der anderen Seite ist Gottes Macht, Gottes Überlegenheit. Er wird nie verlegen. Er hat den Überblick, er sieht, er ist gelassen. Er hat den Ausweg. Bei ihm ist nicht zu Ende. Er führt dich weiter. Bei Gott ist Sieg. Und nun diese zwei Polen, die so meilenweit voneinander entfernt sind. Oder? Das sind wirklich zwei Gegensätze oder Tatsachen in unserem Leben. Wie gehen wir mit dieser Spannung um? Und wie können wir das verbinden? Dass das zusammenkommt. Wenn meine Ohnmacht und Gottes Macht und Liebe und sein Sieg sich treffen, ich glaube, dann passiert was. Wie bringen wir das zusammen? Was ist das Verbindungsstück? Ich habe alle Predigten nachgehört, letzten drei Sonntage. Die waren stark. Was war noch das Thema vor zwei Wochen? Was ist das Verbindungsstück? Vergebung auch zu einem Teil, aber vielleicht im Ganzen so meine Ohnmacht, meine Niedrigkeit, Beschränktheit und Gottes Überlegenheit. Denkt zu weit wahrscheinlich schon. Ich habe das Wort auch schon erwähnt jetzt in der Predigt. Wie lautet dieses Verbindungsstück? Wir? Vertrauen, richtig. Vertrauen. Das ist das Verbindungsstück. Jesus sagte: Habt Vertrauen. Habt Glauben an Gott, vertraut, Markus 11. Ich versichere euch, wenn ihr zu diesem Berg sagt: Heb dich in die Höhe und wirf dich ins Meer, es wird geschehen. Also, ja, Jesus, jetzt bist du ein bisschen stark in deinem Wort. Also, lassen wir das, aber wir wissen, was er sagt damit. Entscheidend ist, dass ihr glaubt und in euren Herzen nicht daran zweifelt. Hört auf meine Worte, sagt Jesus. Ihr könnt beten, worum ihr wollt. Wenn ihr glaubt, werdet ihr es erhalten. Gleichzeitig Römer 5, Gott lässt Probleme zu, versteht ihr? Spannungsfeld. Aber das Vertrauen, dass Gott der Handelte ist in meinem Leben, dass er weiß, was er tut und ihm geführt durch den Heiligen Geist auch in das hineinzukommen, hineinzuwachsen, für das zu beten, das Gott auch will, nach seinem Willen zu beten. Es bleibt nicht beim Gleichen. Einmal fragte Jesus die Jünger: Wo bleibt euer Vertrauen? Da waren doch einst diese 12 Kundschafter. Es gibt so viele Geschichten im Alten Testament, die so bildhaft darstellen, worum es genau bei uns auch geht. Die 12 Kundschaft, die geschickt wurden, die diese Stadt zu begutachten, zu untersuchen, als sie noch stand, Jericho, da war Kaleb und Josua, aber auch einige andere, im ganzen 12. Sie kamen zurück nach dieser Expedition, was sie alles gesehen habt, und dann rief Kaleb: Lasst uns sofort aufbrechen und das Land einnehmen, denn wir können es ganz bestimmt erobern. Aber die anderen Spione wandten ein: Wir können nicht gegen sie in den Kampf ziehen, denn sie sind stärker als wir. Das ist dumm, blöd läuft's, wenn man eine Gruppe losschickt und sie kommen zerstritten zurück mit unterschiedlichen Folgerungen und Ratschlüssen ans Volk. Ja, wem soll man jetzt glauben? Sie sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist wunderbar, fruchtbar. Aber es hat Bewohner, die sind Riesen. Die verschlingen seine Bewohner. Wir kamen uns vor wie Heuschrecken. Und die Schlussfolgerung von Josua und Kaleb war: Wir können dort einziehen. Und die anderen sagten: Das ist purer Selbstmord. Beseitigt Josua und Kaleb. Das es war ein furchtbarer Zustand, eine Pattsituation, eine Zerrissenheit im Volk. Furchtbar. Josua und Kaleb folgen aus dieser Bestandsaufnahme, was sie erkannt haben im Jericho. Ja, fruchtbar, interessant, schön, spannend, das Land Kanaan. Natürlich gibt es Probleme, aber wir gehen da rein. Und die anderen 10 ausgeschlossen. Warum kommen sie zu einer solchen diametral unterschiedlichen Schlussfolgerung? Weil der Faktor Vertrauen nicht überall mitspielt. Weil der Faktor Vertrauen die entscheidende Rolle spielt. Wenn wir Gott vertrauen, können wir unseren nächsten Schritt in eine andere Richtung setzen. Als wenn wir kein Vertrauen haben, dann können wir den nächsten Schritt, dann geht er anderswo lang. Es ist eine Weichenstellung dann. Oder wir stehen vor einer Weiche bei der Frage ums Vertrauen. Und wir wissen, wie die Geschichte ausging. Nur Josua und Kaleb erreichten das Land. Jesus hat mal gesagt: Ihr habt nicht, weil ihr nicht glaubt. Ihr braucht euch nicht stark zu fühlen. Du brauchst dich nicht stark zu fühlen, wenn es ums Vertrauen geht. Nein, eben nicht. Gott bedient sich eigentlich immer schwacher, kleiner Dinge, um Großes zu bewirken. Mit einem Kieferknochen, toten Kieferknochen, in der Hand Simsons wurden 1000 Mann überwunden. Mit einem Stecken in der Hand Moses teilte Gott das Meer. Mit 5 Broten und 2 Fischen in der Hand der Jünger hat Jesus 5000 Menschen, Mann und darüber hinaus die ganze Familie, satt gemacht. Mit 5 Kieselsteinen in der Hand von David wurde Goliath besiegt, schon mit dem ersten Stein. Mit einer kleinen Gruppe und einer total unvorbereiteten Steckreifpredigt des Petrus am Pfingsten, der war ja gar nicht vorbereitet, wurden 3000 Menschen gerettet und getauft. Der Heilige Geist, der hat es im Griff. Und er möchte dich hineinnehmen in sein Wirken, indem du einfach sagst: Herr, da bin ich, ob es drüber oder drunter geht. Neben klein gibt es auch das große Wirken Gottes. in unserem Leben. Da und dort kommen wir in die Nähe einer solchen Geschichte. Vielleicht lesen wir nur davon. Aber sie sind ja auch dir gegeben, um zuversichtlich zu sein, wenn das Gott dort vermag, dann könnte er es doch eigentlich auch in unserer Region machen. Und du beginnst anders zu beten. Für mich war es in meinem Dienst ein ganz prägendes Erlebnis. Als wir damals in Düdingen das Wunder des Bund-Centers erlebten. Das Bund-Center, das war unsere Traumliegenschaft in einem Industriequartier am Rande des Dorfes, ideal gelegen im Quartier Bonn. Deshalb haben wir das dann, unsere Liegenschaft Bund-Center genannt, weil darin waren dann noch andere, auch kleine Gewerbe eingemietet. Und wir haben das gesehen, waren in Verhandlung mit der Bank. Sie hat 2,45 Millionen geboten für dieses Gebäude. Man musste es ja noch umbauen und so. Ja, wisst, was das alles dazu kommt. Dann gingen die Verhandlungen vorwärts, etwas zäh. Und dann kam die Bank so im Monat Dezember zur Entscheidung, 2,25 Millionen. Ihr könnt diese Liegenschaft haben. Ich weiß noch gut, wie die Gemeinde, wir als Gemeinde an einem Sonntagabend uns trafen, an einem Adventssonntag, es war schon dunkel, und wie wir um diese Liegenschaft herum marschierten, wie Josua und sein Volk damals um Jericho, und einfach gebetet haben, so zeichenhaft, Herr, wenn du diese Liegenschaft uns geben möchtest, dann ist es für dich eine Leichtigkeit, und Herr, wir trauen dir, du machst keine Fehler, und wenn es nicht sein soll, dann soll es nicht sein. Und wir einigten uns als Gemeindeleitung mit der Gemeinde zu dem Preis von 1,65 Millionen und nicht mehr. Es waren immer noch 600.000. Es war im Advent. Und jeder machte mit, auch die Ängstlichen, Besorgten und so. Ja, also wenn Gott dazu sagt, dann eindeutig, jung und alt, wir waren eins. Das war auch ein großes Glaubensziel. Aber eben natürlich auch, ja, wenn es Gott uns dann gibt, da ist niemand mehr dagegen. Und so vergingen dann die Tage, und am Silvester, am letzten Tag des Jahres 2003, war das, 31. Dezember, kurz vor Mittag, bevor die Bank dann schloss und ihre Zahlen dann haben musste, telefonierte der Vorgesetzte, mit dem verhandelt wurde, und sagte, ihr könnt die Liegenschaft für 1,65 Millionen haben. Ein verspätetes Weihnachtsgeschenk. Und so ging es dann vonstatten, dass wir dann diese Liegenschaft übernehmen durften, umbauen durften. Und das war für mich in meinem Dienst ganz eine wichtige Erfahrung. Gott versorgt. Ja. Das ist der Vers. Gehen wir weiter. Der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit. In der Schwachheit kommt sie zur vollen Auswirkung. Ich kann euch nicht sagen, wie ich manchmal auch angefochten fühle, schwach. Joachim, schaffst du das? Ein Gefühl der Unzulänglichkeit. In solchen Momenten möchte ich mich am liebsten verschanzen oder einfach auf Distanz gehen. Ausgerechnet mich willst du, Jesus? Ist die Frage, wirklich. Wenn da so Ohnmachtsgefühle einen beschleichen. Ob das nun berechtigt ist oder nicht, kommt dir dann nicht mehr drauf an. Und der große Paulus, wir erinnern uns, wie er dann auch sagte, als schwacher Mensch trat ich vor euch und zitterte innerlich vor Angst, der wortgewandte Paulus mit seiner Schlagkraft in Argumenten. Aber er war auch angefochten. Gottes Geist hat sich mächtig erwiesen, 1. Korinther 2,3. Riskier es mit Gott und hab ein Ja zu diesen Grenzsituationen. Ich möchte mit diesem Beispiel von Bill Heibel schließen, das so eindrücklich ist, aber so praxisnah. Bill Heibels erzählt, wie er als Junger, als er das Segeln lernte von seinem Vater, wie er natürlich anfangs vorsichtig war. Auf Rat des Vaters nahm er sicherheitshalber immer jemanden mit sich, damit er nicht allein auf dem Segelboot war, wenn sie auf dem Michigansee, wenn er dann segelte. Ins offene, weite Wasser fuhr er nur, wenn es eher ruhig war, etwas Wind brauchst du ja. Doch sobald sich Wolken bildeten und der Wind stärker wurde, dann kehrte er um, weil er auch wusste, sein Freund war jetzt nicht so der Spezialist, dass er ihm helfen könne. So schildert er das. Dann aber, anders war es, als sein Vater nach Feierabend mit ihm ins Boot stieg. Ja. Und sie miteinander segelten. Er schildert dann, als mein Vater dabei war. Ich hielt direkt Ausschau nach dichter Wolkenformation und hoffte, dass der Wind so richtig heftig wird. Ja. Bills Vater hatte schon den Atlantischen Ozean im Segelboot überquert, hielt es 5 Tage in einem Hurrikan aus. Bill wusste, mein Vater kommt auf hohem Seegang mit allem zurecht. Wenn der Vater an Bord war, dann war für Bill alles anders. Ich möchte gerne auch mit euch beten. Dafür bitte führt so. Jesus, wenn du im Boot bist, dann ist alles anders. Wenn du im Boot bist, dann sind sogar Wellengang und was da passiert wird, kommt, auf mich zukommt, sogar ein bisschen spannend. Wir möchten deine Taten sehen, Jesus, deine Grösse. Und wünschen doch immer wieder auch gleichzeitig in ruhigen Gewässer, im seichten Gewässer können zu planschen. Aber du hast uns das Leben verheißen mit Wellengang, mit Action, mit Überraschungen, mit auch Schönheiten und mit Auf und Abs. Und mit der Absicht, Jesus, auf deinem Herzen deine Schönheit und deine Größe zu zeigen. Jesus, wir sind heute Morgen da und wollen dir einfach auch unsere Ohnmacht bekennen, nichts beschönigen. Wir bekennen unsere Schwachheiten, wir bekennen sie. Wir bekennen aber auch und glauben, dass die Stärke und Macht bei dir liegt. Und du jedes von uns Herzen neu aufrichtest. Und wir bitten dich, dass du unser Vertrauen mehrst. Und wir danken dir, dass du im Boot bist. Ich bitte dich, dass sie bei jedem Einzelnen, das darf Realität sein, dass jedes Einzelne im Saal sein Leben dir geöffnet hat und du eingetreten bist als Sinn, ihren Stürmer. Übernimm du die Segel, übernimm du die Leine. Ich möchte sehen, was du machst. Gerade jetzt, wo ich vielleicht da immer drin stand, wo ich zu tragen habe. Überlass dir, lass los. Ich will schauen, wie du zum Ziel kommst. Danke, dass wir miteinander unterwegs sind und einander den Mut zusprechen. Vielleicht geht jetzt gerade auch heute nach dem Gottesdienst. Da und dort wirklich darf es zum Thema werden. Dass wir unsere Not und die Wolken, die finsteren Wolken am Horizont oder wo wir mitten drin sind, den Hurrikan beschreiben können. Danke, dass du in den Sport kommst. Wir beten dich an. Dich als grosser, starker Gott. Du, der verstanden bist, du den Tod besiegt hast, eine Ewigkeit geschaffen hast, keine Verlorenheit mehr gegeben. Wir lieben dich, Jesus. Amen.